möchte beten zu Beginn. Vater, wir danken dir für diese Möglichkeit, uns mit dir und deinem Wort zu beschäftigen. Und dass dein Wort nicht nur wahr ist, sondern Kraft und Leben, wie du sagst. Darum bitten wir dich, dass wir diese Lebenskraft deines Wortes erfahren heute Morgen, wenn wir darüber nachdenken und feststellen, du selbst willst uns begegnen in deinem Wort. Danke, dass du jetzt hier bist. Öffne unser Herz, unser Verstand, dass wir etwas mitnehmen dürfen für unser Leben. Amen. Ja, wir sind beim zweiten Teil. Es geht heute um Jesus Christus, um den Glauben. Ich glaube, damit fängt ja das apostolische Glaubensbekenntnis an. Und ich glaube, wenn wir das so ausdrücken hier in diesem Bekenntnis, ist nicht so zu verstehen, wie ich halte etwas für wahr, sondern der Glaube hat zu tun mit einem praktischen Vollzug. Ich vertraue mir jemand an. Wenn jemand getauft wird, dann sagen wir, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Also ich übergebe mich in einen anderen Herrschaftsbereich. Wenn ich glaube, dann vertraue ich mir jemand an. Also Glaube im Sinne des Neuen Testamentes, der Bibel, ist mehr als nur eine richtige Sache erkennen. Hier lesen wir eine Definition in der Hebräerbrief: Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also wir merken, Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Man tut etwas mit dieser Hoffnung. Das ist nicht so etwas, was wirkungslos ist. Das hat eine Auswirkung in unserem Leben, dieser Glaube. Und die können wir nicht machen. Niemand kann Glaube einfach machen. Glaube, den man macht, ist nicht eine, die von Gott gewirkt ist. Die hält nicht. Das ist so ein menschliches Machwerk. Nein, es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das tut der Heilige Geist. Also der Glaube gibt Antwort auf etwas, was Gott tut in unserem Leben, der uns begegnen will. Das ist schon mal grundsätzlich ganz wichtig. Heute denken wir nach über Jesus Christus. Ich glaube, an Jesus Christus heißt es dann, seinen eingeborenen Sohn, unseren Retter. Das besteht ja in zwei Teilen. Jesus Christus. Wer das Buch von Stefan Schweier liest, der hat das auch mitgekriegt, wie er das betont. Diese Bezeichnung Jesus, der Irdische, der Menschliche, der empfunden hat wie wir, und Christus, der Gesalbte, das ist ja der griechische Ausdruck auch von Messias im Hebräischen, der von Gott Gesalbte, der von Gott Erwählte für uns. Also Christus ist die Mitte. Ich habe das hier versucht, auf diesem Blatt deutlich zu machen, mit diesem Pfeil. Im Alten Testament haben wir verschiedene Personen, die sind wie Schattenbilder auf Christus. Die Bibel erklärt das selbst so. Sie sagt zum Beispiel Adam, und dann spricht sie von dem neuen Adam, Christus. Der eine bringt das Leben, der andere bringt das ewige Leben. Dann haben wir Ereignisse, die auf Christus hinweisen, wie zum Beispiel, wo Abraham seinen Sohn opfert. Das ist ein Schattenbild auf den Vater, der seinen Sohn gibt, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Oder die verschiedenen Opfer, die wir haben, sind alle ein Schattenbild auf Christus, der das Opfer bringt. Also alles in dem Alten Testament konzentriert sich dann auf Jesus. Da geht alles hin. Und im Neuen Testament sehen wir wieder, wie das weitergeht, aus Christus heraus in unser Leben, der in uns wirkt, Christus in euch, die Hoffnung, ja, der Herrlichkeit. Also von Christus her haben wir das Leben und von Christus her haben wir eine Hoffnung, der die Prophetie erfüllt. Ja, also wir haben Christus in der Mitte, im Alten Testament ganz viele Ereignisse, die auf ihn hinweisen, und dann im Neuen Testament von Christus her ein neues Leben, was uns Hoffnung gibt, was nach außen hin weitergeht. Also Christus ist die Mitte, also gibt es nur, wenn er die Mitte ist, ein, und jetzt müssen wir zwei Worte ausfüllen in unserem Blatt, ein Hm und Hm. Was könnte man da hinfüllen? Was denkt ihr? Habt ihr es gesehen, wo das steht? Ich habe ab und zu eher eine Lücke gelassen. Ja? 100% Gott und 100% Mensch, kommt dann nachher. Aber hier, Jesus Christus, die Mitte, im Alten Testament auf ihn hinweisen, im Neuen Testament von ihm her. Das heißt, es gibt nur ein Für oder ein Wider, ein Für oder ein Gegen. Es gibt keine neutrale Position Christus gegenüber. Jetzt geht es nicht weiter. Ah ja, jetzt. Ja, das ging jetzt zu weit. Also, es gibt nur ein Für oder Gegen, es gibt keine, und da kommt das Wort Neutrale, es gibt keine neutrale Position. Wir sehen das in dem Bibelvers in Lukas 11, Vers 23. Ich hoffe dann, dass wir das hier einblenden können. Ja, jetzt sind wir ganz hinten. Es funktioniert gar nichts hier. Also ich bin darauf angewiesen, weil ich habe ganz viele Bibelstellen. Das geht gar nichts. Das Ding funktioniert nicht. Ich muss viel weiter nach vorne, zurück. Ganz am Anfang, da und jetzt die zweite. Also, danke. Jetzt versuchen wir hier weiter. Also, das ist der Glaube, der hat mit dem Gegenüber zu tun und wir merken, das kann der Mensch nicht machen. Als Petrus gefragt wurde, wir sagen die Leute, von Jesus gefragt wurde, sagen die Leute, wer ich bin, dann sagt er, du bist der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut, also der Mensch hat dir das nicht deutlich gemacht, offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, die Gott also tut. Also es gibt, wenn Christus die Mitte ist, nur ein Für und Wider und keine neutrale Position. Das sehen wir in dem nächsten Vers. Danke. Jesus Christus spricht, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, wir haben hier, lass es mal schnell stehen, jetzt einen Bibelvers, den habt ihr auch auf eurem Blatt, Hebräer 4, Vers 14 und Vers 15. Wo in diesen beiden Versen genauso die zwei Teile deutlich werden. Wir lesen dort, wir haben einen großen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Also das ist der Christus, der durch die Himmel gegangen ist, der keine Grenze hat, der über allem steht, dem jedem Bereich geöffnet ist, im Himmel und auf Erden, der Christus. Und gleich in dem gleichen Abschnitt, der Vers danach, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also wir sehen die beiden Teile, wie Gott und Mensch in Christus wohnen. Ja, und wir sehen nun diese Christus-Wirkung, wenn er getauft wird. Die Taufe, nächster Vers, ist ja, der nächste Vers. Die Taufe ist die Salbung zum Dienst. Damit beginnt sein Dienst. Und da lesen wir, was passiert. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Start von seinem Dienst. Mit der Taufe beginnt es und dann geht es in die Wüste zu der Versuchung und dann beginnen die verschiedenen Wirkungen. Also die Taufe ist die Salbung zum Dienst. Das ist das Wort, was wir ausfüllen hier unten. Salbung zum Dienst sehen wir Matthäus 3, 16 bis 17, also diese göttliche Bestätigung, ich wohne in diesem Menschen Jesus als der Gesalbte, er ist der Christus, der Messias, der Vater selbst bezeugt es. Und der andere Teil, den wir auch sehen, nicht nur die Salbung zum Dienst, dann kommt der nächste Vers. Der nächste Vers. Die Leiden im Dienst, das ist die zweite Teil, da lesen wir, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wir sehen von Jesus, dass er mit Bitten, Flehen, lautem Schreien und Tränen mit seinem Leben und mit Gott und die Anliegen gerungen hat. Also dieser menschliche Teil, die Salbung zum Dienst, das ist das eine, was wir ausfüllen, und das andere ist das Leiden im Dienst. Also beides zusammen. Auf der einen Seite dieses Göttliche von dem Herrn bestätigt, von dem Vater bestätigt werden und auf der anderen Seite diese menschliche Seite. Und jetzt wollen wir da mal etwas ausfüllen und da möchte ich gerne eure Stimmen auch hören. Und zwar habe ich mal so angefangen hier, darum ist die menschliche Seite von Jesus für mich wichtig. Was würdet ihr hier ausfüllen? Warum ist die menschliche Seite von Jesus für euch wichtig? Was würden wir da schreiben können? Die menschliche Seite. Warum ist die wichtig für unseren Glauben? Einfach hineinsprechen. Sag nur. Ah, ich habe gemeint, Wolfgang wollte was sagen. Wer möchte etwas sagen? Warum ist die menschliche Seite für uns wichtig bei Jesus?
Er kann uns gut besser verstehen. So kann er uns erst verstehen, wenn er die menschliche Seite.
Also, das können wir ja, solche Sachen können wir hinschreiben. Er kann uns verstehen, er kann mit uns empfinden. Warum ist die menschliche Seite noch wichtig? Was können wir noch ergänzen? Die menschliche Seite zeigt die Liebe Gottes in seiner Person, ja? Ja, zeigt die Schwachheit, er hat Angst, hat geschrien, haben wir hier gesehen. Ja? Also er kann auch mit unseren Schwachheiten mitempfinden, ist nicht so ein Gott, der da drüber schwebt, was hast du da für ein kleines Problemchen, sondern er ist auch der, der mit uns ganz dahin durchgeht. Jawohl, was ist noch, warum ist das für mich wichtig? Ja, das können wir nicht mehr, aber warum ist es nun für uns wichtig, diese menschliche Seite?
Das spricht mich an.
Das spricht mich an. Das zeigt, er nimmt teil am Leben, wie es ist, wie ich es auch habe. Mit meiner Arbeit, mit meinem Essen, Trinken, mit meinen Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit meinen Enttäuschungen, die ich erlebe, hat er auch erlebt. Also darum ist die menschliche Seite von Jesus für unseren Glauben ganz wichtig. Und das haben viele nicht. Allah, der kann das nicht mitempfinden. Allah ist da so weit darüber. Die haben den Moslems eine ganz andere Einstellung. Und auch zu Jesu-Zeiten, die Götterwelt der Griechen und der Römer, das war undenkbar, dieses Menschliche. Ja? Also deshalb ist das wichtig. Jetzt gehen wir weiter. Jesus Christus verbindet Gott und Mensch in seinem Erlösungswerk. Das sehen wir bei seinem Tod und bei seiner Geburt ganz deutlich. Die beiden Seiten, die sich verbinden. Zum Beispiel hier bei seinem Tod, siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Also die Welt der verstorbenen Gläubigen, die Welt Gottes, wo sie hineingenommen waren, verband sich, nachdem der Vorhang zerrissen war, mit der Erde. Es wurden zwei Welten zusammengefügt beim Tod von Christus. Und dieser Vorhang, die zerriss, das war ja die Grenze zwischen Gott und Mensch dargestellt im Tempel. Und nun lesen wir, was dieser Vorhang wirklich ist, in dem nächsten Bibelvers. Hier, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen, lebendigen Weg, durch den Vorhang. Und nun wird deutlich, was der Vorhang ist. Das ist durch sein Fleisch. Also der Vorhang zwischen Gott und Mensch, der die beide voneinander trennt, ist eine bildliche Darstellung, aber eigentlich ist das das Opfer von Christus. Und so wie Christus zerrissen wird, praktisch so in den Tod hineingeschickt wird, wird dieser Vorhang aufgemacht. Der Vorhang ist sein Fleisch. Ja, das wollen wir hier ausfüllen, wo es heißt, der zerrissene Vorhang ist sein Fleisch. Sein Fleisch. Und wenn das zerreißt, dann geht dieser Vorhang auf, dann verbindet sich durch die Vergebung, die er gewirkt hat am Kreuz, Gott und Mensch miteinander. Das sehen wir also bei seinem Sterben, wie beide Seiten in Christus zusammenkommen und nun verbunden werden für uns. Und das sehen wir auch schon bei seiner Geburt, das ist der nächste Bibelvers. Danke. Da spricht der Engel zu Josef: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen, und er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also da wird auch bei der Geburt schon deutlich, hier verbindet sich Gott und Mensch. Der göttliche Same mit der menschlichen Eizelle werden verbunden in eine Person, die Jesus Christus heißt. Jetzt wollen wir den zweiten Teil anschauen. Noch einen Vers hier dazu. Der nächste Vers. Warum ist die göttliche Seite von Jesus für uns wichtig? Vorher haben wir gehört, die menschliche Seite, warum sie wichtig ist. Jetzt wollen wir uns Gedanken machen, warum ist die göttliche Seite an Jesus für uns wichtig? Was würdet ihr darauf antworten? Hier in diesem Vers, halt, da seid ihr jetzt ein bisschen zu schnell gewesen, zurück. Das geht nicht, das Ding funktioniert nicht. Hat die ganze Zeit noch nicht funktioniert. Mach mal eine zurück. Also, die göttliche Seite, was würdet ihr sagen? Warum ist die göttliche Seite wichtig für unseren Glauben? Die göttliche Seite an Jesus. Bitte? Zeigt die Vollkommenheit Gottes? Die Perspektive von der Ewigkeit, ja. Was will man noch sagen? Warum ist diese göttliche Seite wichtig?
Weil wir doch sehen, dass wir nicht alles selber nicht machen.
Ja.
Wenn jetzt nur ein Mensch gewesen wäre, würde sie Tod für uns nicht bedeuten.
Genau. Wenn er nur ein Mensch wäre, wie sollte er uns erlösen? Ne? Ja, dann wäre ein vorbildlicher Mensch, hat man ein Vorbild an ihm, aber da hat man noch nicht etwas aus dem Himmel empfangen. Ja? Und darum dieser Vers, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, Jesus. Also nur der kann uns wirklich sagen, wie es im Himmel ist. Die anderen erzählen nur ein bisschen, die waren ja selber nie dort. Aber der war dort und der ist runtergekommen, vom Himmelsvolk zum irdischen Volk. Und der kann uns das glaubwürdig mitteilen. Der hat der Himmelswelt in seine Person zu uns gebracht. Und darum ist das wichtig, dass er nicht einfach ein uneheliches Kind von Josef und Maria war, sondern Gottes Sohn, der aus dem Himmel runtergekommen ist. Sonst könnte er uns nicht erlösen. Wie sollte er uns den Himmel aufmachen? Ein Mensch kann den Himmel nicht aufmachen. Gott kann ihn nur selbst aufmachen. Und darum war er in Christus der, der die Tür aufgemacht hat für uns. Ganz ein wichtiger Punkt. Nur so kann er uns erlösen. Ja? Er bringt Gott selbst den Himmel auf Erden. Nur Gott selbst hat Zutritt zum Himmel, kann öffnen und den Schatz des Himmels für uns aufmachen. Wir sehen diese göttliche Seite an Jesus an verschiedenen Punkten. Da leuchtet das immer wieder auf. Ich habe das hier geschrieben, es sind so fünf Dinge. Wir sehen diese göttliche Seite an Jesus einerseits in seiner Sündlosigkeit. Wir sehen es weiter in den Wundern, den er tat. Da hat Gott immer wieder ein Stück weit so den Vorhang aufgemacht. Hey, da passiert da ein Wunder. Und weiter sehen wir diese göttliche Seite in der Vollmacht, wie er gesprochen hat. Dass die Menschen gemerkt haben, hey, da redet Gott selbst, da passiert etwas, wenn er spricht. Und dann sehen wir es auch in der Erfüllung der biblischen Prophetie, wie Jesus erfüllt, was die Propheten jahrhundertelang vorausgesagt haben. Zeichen seiner Göttlichkeit und natürlich ganz massiv bei der Auferstehung aus den Toten. Die göttliche Seite. Der Stefan Zweier hat das wunderbar ausgedrückt in seinem Buch. Nein, der Stefan muss ich haben, da. Wenn wir uns nur auf Jesus, also den Menschen, konzentrieren, aber gegenüber Christus, dem Messias, gleichgültig sind, dann fehlt die rettende und erlösende Kraft. Und wir Menschen bleiben in unserer Not und Schuld allein. Es genügt nicht, Jesus als Mensch und besonderes Vorbild zu bewundern. Wenn ich jedoch nur an Christus glaube, den himmlischen, den Messias, und mir die historische Person Jesus gleichgültig ist, so verliert der Messias seine Wurzeln. Ja, mein Glaube wird nicht mehr geerdet und rein spiritualistisch. Es muss beides zusammenkommen. Und das geschieht in Christus. Wunderbar. Nun gehen wir zu der zweiten Aussage. Also ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Den eingeborenen Sohn heißt es da. Eingeboren, der Stefan Zweier hat das so schön ausgedrückt. Wenn wir von Eingeborenen sprechen, dann sprechen wir von einem Volk, das beheimatet ist und wo man als Fremder hinkommt, ein eingeborenes Volk. Und wenn wir nun sagen, wir können praktisch sagen, wie Jesus, der kommt aus dem Himmelsvolk, von dem Eingeborenen, von diesem Vater zu uns, ja, zu diesem anderen Volk. Und dieser Gedanke fand ich noch eigentlich spannend und sehr gut verständlich. Und hier hat er das in Johannes 1, Vers 14 und Vers 18 deutlich gemacht. Das Wort wurde Fleisch, Christus, und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines, nun kommt es, eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ein Eingeborener vom Vater. Und dann kommt im Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat uns ihn kundgemacht, der Eingeborene. Es gibt einen griechischen Ausdruck, monogenes, das heißt der einzigartig Geborene. Also es ist nicht so, wie wenn wir auch alle Söhne und Töchter Gottes sind. Wir sind Adoptierte, aber er ist der einzigartige, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß war. Und daran glauben wir, seinen eingeborenen Sohn. Er ist der einzigartige. Darum hat Christus bei diesen Worten von ich bin, ego emi heißt es griechisch immer wieder, da ist praktisch dieser Ausschließlichkeitsgedanke, nur ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sagt, ego emi, nur ich. Es gibt nicht noch eine Alternative dazu, ein zweiter oder ein dritter oder was weiß ich viel, der auch das behaupten könnte. Nein, nur ich. Er ist der eingeborene Sohn. Gott hat nur einen einzigen Sohn. In dem hat er sich offenbart. In dem hat er sein Wesen uns gezeigt. Ohne den Sohn können wir den Vater nicht kennenlernen. Stefan Zweier hat in seinem Buch das so schön deutlich gemacht. Manchmal sagen die Menschen von meinem Sohn, du bist wie dein Vater. Ja, dann wissen sie das, sie kennen den Vater und dann sehen sie in den Sohn, der ist genau wie der Vater. Und das wollte Gott eigentlich deutlich machen, das wahre Bild von ihm sichtbar machen. Und das sehen wir hier in diesen beiden Versen. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also wenn dieses Bild nicht gegeben wäre, wenn Jesus nicht auf diese Welt gekommen wäre, wie würden wir uns Gott vorstellen können? Da hätte jeder so seine Theorie über Gott. Aber in Jesus wird er sichtbar, wie seine Liebe ist, wie seine Barmherzigkeit ist, wie seine Bereitschaft ist zur Gemeinschaft mit uns. All das sehen wir in Jesus Christus. Er ist das wahrhaftige Bild. Wir können also sagen, alle anderen Bilder sind falsch. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und im Hebräerbrief wird es noch einmal unterstrichen, Jesus Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, heißt es. Die Ausstrahlung, da wird es rausgestrahlt, da wird es sichtbar gemacht. Und der Abdruck seines Wesens. Wenn du dich also fragst, wie ist Gott, dann schau Jesus an. Und darum können wir Menschen auch sagen, wenn du Jesus nicht kennst, kannst du Gott nicht kennenlernen. Viele Menschen reden von Gott und haben ihre Vorstellung von Gott und der da oben und so weiter und so fort. Und dann dürfen wir den Menschen ruhig sagen, man kann sich seine eigenen Bilder von Gott ausmalen und sich das so zurechtdenken. Aber Gott hat uns ein Bild gegeben, wie er ist. Und das ist Jesus. Und wir Menschen dürfen uns kein Bild von Gott machen, weil die Bilder sind alle falsch. Und wenn du dir so eine eigene Vorstellung machst von Gott, dann ist das etwas, was eigentlich gar nicht erlaubt ist. Weil das immer falsch ist. Weil Gott hat ein Bild vorgegeben und das dürfen wir nicht einfach verändern. Das ist wie ein Original, oder? Wenn jetzt Rembrandt noch leben würde und ich würde ihm sagen, ja, ich finde das nicht so super, wie du das gemacht hast, ich mache es mal selber und ich male das, dann wäre das eine Verletzung vom Künstler. Das ist sein Bild, das darf man nicht verändern. So ist das Original, so muss es sein. Und so hat Gott es auch gesagt. So bin ich. So bin ich. Und manche meinen, ja, im Alten Testament war er so und im Neuen Testament war er so. Nein, er war immer der Gleiche. Er war immer der Gleiche. Ja. Im Alten wie im Neuen Testament. Und in Christus macht er sein Bild deutlich, wie er wirklich ist. Und das ist doch für uns wunderbar. Wenn Menschen manchmal so Vorstellungen haben, oh, dieser böse Gott, meinen sie dann manchmal auch, wie wenn Gott böse Gedanken hätte. Wie will man zu einem Gott beten, der böse Gedanken hat? Das geht ja gar nicht, oder? Kannst du ja kein Vertrauen gewinnen. Und dann können wir sprechen von Jesus und ihnen zeigen an dem Wirken von Christus, was er gesagt und was er getan hat, wie Gott wirklich ist. Und dann öffnen wir den Menschen den Zugang. Und ohne diesen Weg über Christus kann der Mensch keinen Zugang finden zu Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Denn manchmal kann man so über Gott philosophieren und mit Menschen reden. Natürlich ist das vielleicht so ein Vorhofsgespräch, würde ich mal so sagen, wo wir irgendwie versuchen, Kontakte zu knüpfen. Aber wenn wir den Menschen wirklich helfen wollen, müssen wir von Jesus sprechen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil er dieses Bild ist. Und das glauben wir. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Dieser einzigartige Sohn, der ihn sichtbar macht. Darauf wollen wir nicht verzichten. Ja, also, er ist diese autorisierte Person. Und der Stefan hat es noch einmal so ausgedrückt, wieder diese beiden Seiten. Wie kann Jesus uns retten? Und dann hat er geschrieben, ein wenig salopp gesagt, wenn Jesus lediglich ein Mensch wäre, so wäre er zu schwach für diese Aufgabe. Das wäre nicht möglich. Wenn er jedoch nur Gott wäre, so wäre er zu weit entfernt. Nur weil Jesus gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch ist, kann er unser Retter sein. Weil das beides zusammenkommt in seiner Person, darf ich das auch erleben, wie zwei Welten zusammenkommen, meine Welt und Gottes Welt. Und wie er durch diesen zerrissenen Vorhang, durch die Vergebung, durch Schuld in meinem Leben zu einer erfahrbaren Realität wird. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Aussage. Jesus, Mensch, Christus, der Messias, der Gesalbte, seinen eingeborenen Sohn und nun kommt unseren Herrn. Das ist in der Bibel ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Da steht ja griechisch der Kyrios. Der Kyrios war ein Titel. Also nicht so wie der Herr Seitzinger und der Herr Leuwenhoek und der Herr Schäfer zum Beispiel. Nein, das war eine Bezeichnung, nur der ist der Herr, der hat das Sagen. Und im Römischen Reich gab es nur ein Kyrios. Nicht, was weiß ich, für verschiedene. Und das war der Kaiser. Und der Kaiser war im Denken der Römer Kaiser und Gott. Kaiser und Gott. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt die Christen auf einmal sagen, nicht der Kaiser ist Gott, nicht der Kaiser ist der Kyrios, sondern Christus ist der Kyrios, dann haben sie eine ganz heiße politische Aussage gemacht. Eine ganz heiße politische Aussage gemacht. Also, wir sehen diese Wahrheit in der Apostelgeschichte. Da gibt es ein Theater also Theater meine ich jetzt Unruhe, in Thessalonich, weil die Stadtbehörden sind gar nicht so glücklich mit dieser Verkündigung von Evangelium und so weiter. Und sie nehmen den Jason, das war der Synagogenvorsteher, der zum Glauben gekommen war. Und sie haben ihn ein bisschen da bearbeiten wollen. Und dann kommt der Vorwurf, die Christen, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König, oder hier können wir auch sagen, Kyrios steht da, König, aber Herrn sei Jesus. Also wir merken, es gibt Unruhe, denn sie sagen etwas, was politische Auswirkungen in ihrer Umgebung hat. Sie haben ein Bekenntnis abgelegt, nicht nur einfach, dass sie im Herzen hatten, sondern dass auch für ihre Umgebung wichtig war. Von Anfang an war der Glaube etwas, was mit einem Bekenntnis verbunden war. Glaube war nie nur so persönlich, ich in meinem Herzen und ich mit meinem Jesus in dem stillen Kämmerlein. Das war nie. Der Glaube hatte immer Einfluss in unsere Umgebung. Und das ist auch heute so. Was du glaubst, das lebst du auch. Wenn Menschen sagen, der Glaube ist Privatsache, das ist Unsinn. Du kannst deinen Glauben nie privat leben, dann lebst du ihn nicht. Ja, wenn du etwas glaubst, wenn du von etwas überzeugt bist, dann lebst du das. Wenn du ein Christ bist, dann willst du die Menschen lieben und dann lebst du das. Dann kannst du doch nicht sagen, ich will die Menschen nicht lieben. Du lebst deinen Glauben. Auf ganz verschiedene Wege. Und auch wenn Menschen ich glaube an das Geld. Die vielen Leute glauben an das Geld, ohne dass sie das sagen, aber daran glauben sie. Und das leben sie doch auch. Das siehst du doch, dass sie glauben an das Geld. Dass sie glauben an sich. Wie will man das verstecken? Und wir sollen auf einmal an Christen sagen, ja, das ist Privatsache, das geht niemand etwas an. Das ist ein Unsinn. Das geht nicht. Das geht nicht. Du wirst den Glauben in deinem Leben immer zeigen. Immer zeigen. Und da wird auch sichtbar, ob ich den Glauben authentisch lebe. Ob aus meinem Leben Christus sichtbar wird als ein Bekenntnis oder ob das nur etwas ist, was auf meinen Lippen ist, aber mit meinen anderen Wesensarten und Bewegungen und Aktivitäten mache ich deutlich, ich lebe eigentlich etwas ganz anderes. Aber Glaube war also immer auch ein Bekenntnis mit Wirkung. Ja? Darum sagt Jesus in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen, Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und da können wir auch die Dinge austauschen natürlich. Also es muss klar werden, ich diene Jesus, dann kann ich dem anderen nicht dienen. Da muss ich eine Position beziehen. Also füllen wir uns hier wieder zwei Begriffe aus. Der Glaube ist, Punkt, 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 aber er ist nicht, was habe ich da gedacht? Zwei Worte, die mit P beginnen. Der Glaube ist persönlich, ja, der Glaube ist persönlich, richtig, aber manche verwechseln das, aber nicht Privatsache, danke. Also das sind die zwei Begriffe, die wollen wir mal ausfüllen in unserem Blatt. Der Glaube ist persönlich, aber nicht Privatsache. Jetzt sag mir mal, was ist der Unterschied? Der Glaube ist persönlich, aber nicht Privatsache. Was bedeutet das?
Also wenn es persönlich ist, dann ist es ein Entscheid von mir.
Ja.
Und dass es nicht Privatsache ist, heißt, ich stand dazu und ich bekenne es und mein Leben macht das sichtbar.
Ja, genau. Danke. Es ist etwas Persönliches, ich kann das nicht für den anderen einfach machen, ich muss das selber machen, wie mit der Taufe auch, darum haben wir ja die Glaubenstaufe, das ist etwas Persönliches, das können die Eltern nicht für die Kinder machen, das müssen wir selber machen. Der Glaube ist was Persönliches, aber es ist nicht eine Privatangelegenheit. Das geht mein Nachbar auch etwas an, dass ich glaube. Und hoffentlich spürt er es auch und hoffentlich im Guten. Ja? Und die andere Schüler in der Schule, wo ich bin, oder die Leute an meinem Arbeitsplatz. Nein, der Glaube ist nicht Privatsache. Die sollen das ruhig spüren, dass ich an Jesus glaube. Denn ich bin Licht und Salz in dieser Welt. Das soll eine Auswirkung haben. Und das war von Anfang an in der Bibel wichtig. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen, wenn es in unserer Zeit immer sagt, ja, Glaube ist Privatsache. Sag, wie kommst du da drauf? Dein Glaube ist auch nicht Privatsache. Sonst würde mir das jetzt nicht vorwerfen. Denn du möchtest das, wovon du überzeugt bist, auch sagen können, auch leben können. Du möchtest dich auch nicht einschränken lassen, denn du hast einen anderen Glauben. Und wieso sollen wir denn? Weil das ein Glaube ist, der dich stört. Ja, oh, das tut mir leid, aber das ist nur meine Überzeugung. Da sollen wir ruhig, mutig hinstehen. Also das ist wichtig, glaube an Jesus, unseren Herrn. Seine absolute Herrschaft wird natürlich dann deutlich in der Auferstehung von den Toten. Seht, weil Herr hat ja immer eine gewisse Einschränkung bei uns Menschen, oder? Es gibt immer noch ein größerer Herr, der mehr zu sagen hat. Aber wenn jemand Herr ist über den Tod, dann ist er wirklich der Herr. Wenn das nicht wäre, wäre Jesus nicht der Herr. Dann könnten wir sagen zum Schluss, der eigentliche Herr ist der Tod. Denn der hat am Schluss das letzte Sagen. Seht, und wenn ein Mensch nicht an Jesus glaubt, dann können wir sagen, du glaubst nicht an das Leben, du glaubst an den Tod. Sag ihm das ruhige Mal. Ich bin überzeugt, du glaubst an den Tod und nicht an das Leben. Dann sagst du, wieso? Ja, dann kannst du ihm sagen, du glaubst, dass der letzte Herr über dich der Tod ist. Der hat das letzte Wort. Und dann lass ihn mal antworten. Was er darauf sagt, dann hast du vielleicht einen ganz guten Anknüpfungspunkt, um zu sagen, und ich glaube an das Leben. Und dieses Leben von Gott ist offenbar geworden in Jesus Christus. Der hat den Tod besiegt. Darum gibt es nur ein Herr, der die Macht hat über den Tod. Und das ist Jesus. Alle anderen werden einst da niederliegen. Einer bleibt stehen. Das ist Jesus. Der Mohammed, der liegt schon lange, der ist schon lang verwest. Und der Buddha und die verschiedenen Gurus, die sind schon lange verbrannt und der Asche in den Ganges geworfen und so weiter. Ganz überall zeigen. Aber das Grab ist leer, weil er lebt. Er ist der Herr. Ja. Und das bringen wir in diesem Glaubensbekenntnis, in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck. Ja, da habe ich noch einen Vers hier aus dem Hebräer 2. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Also auch so menschlich. Und durch den Tod hat er den, um den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Warum? Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Christus hat diesen Tod und diesen Teufel die Macht genommen. Und darum können Menschen, die Christus in ihr Leben erfahren, frei werden von dieser Angst vor dem Tod. Weil sie beschenkt werden mit dem ewigen Leben, mit dieser Heilsgewissheit. Ich darf ihm gehören. Nicht, weil ich so ein braver Mensch bin, sondern weil Jesus diesen Vorhang auseinandergerissen hat und die göttliche Welt und die menschliche Welt in seine Person zusammengekommen sind zu meinem Segen, zu meinem Heil. Und das glaube ich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz noch. Jetzt haben wir noch einen letzten Satz hier. Von seiner Herrschaft ist, können wir ein Gemeindeglied einschreiben? Nein, ausgeschlossen. Was schreiben wir da für Wort hin? Nichts. Ist nichts ausgeschlossen. Nichts ausgeschlossen. Das hat Jesus, kein Gemeindeglied. Gell? Ja. Nichts ausgeschlossen. Matthäus, oh, jetzt habt ihr der Sonne untergehen lassen. Lass ihn nochmal aufgehen. Danke. Und Jesus trat zu ihnen ganz am Ende von Matthäus Evangelium, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht, alle Macht. Das kann doch niemand sagen. Der Bundesrat kann doch nicht sagen, mir ist gegeben alle Macht. Ja, fragt man den Herrn Trump, der sagt dir was anderes. Ne? Also, und der Herr Trump, wenn wir das sagen würden, dann würde er sagen, spinnt wohl ein bisschen. Ja? Es gibt nur einer, der das sagen kann. Alle Macht. Ja? Also, und darin, in diesem Herrn bin ich geborgen. Seht, das gibt ein Stück Freiheit für unser Leben. Daran glaube ich. Jesus, der eingeborene Sohn des Vaters, unseren Herrn, meinen Herrn. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist der, der beide Welten zusammengebracht hat. Die Welt des Vaters, die himmlische Welt und unsere Welt. Und in dir dürfen wir nun dieses neue Leben haben. Dieses himmlische Leben. Diese Befreiung, diese Rettung. Danke, dass wir das nicht nur so sagen dürfen, sondern dass wir das auch erfahren dürfen. Dass diese Welt in uns hineinkommt. Dass diese Kraft des Himmels in unser Leben sich auswirkt und aus uns neue Menschen macht. Ich danke dir dafür. Ich bitte, dass wir diesen Glauben, den wir haben, so erfahren dürfen, dass sie Frucht wirkt in unser Leben, dass sie ein Zeugnis ist und Menschen dadurch auch aufmerksam werden dürfen auf dich, Herr. Amen. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde Pause und dann um 10:30 gibt es einen kurzen Gottesdienst.